Heute Nachmittag möchte ich uns hineinblicken lassen in den verantwortungsvollen Dienst der alttestamentlichen Propheten. Der Jesus war es ja, der einmal seinen Jüngern erklärt hat, dass die Propheten des Alten Testamentes ganz stark unter Verfolgungen zu leiden hatten und das im eigenen Volk. Und er sagt, dass sie alle Propheten verfolgt hätten. Und dass auch ein Jünger, ein wahrer Nachfolger Jesu, nicht immer mit Lorbeerkränzen überhäuft wird, sondern auch Verkennung, Ablehnung erleben und erfahren muss. Und so in der Endphase dieses Zeitalters, da kann es sogar so weit kommen, dass der, wie der Herr Jesus gesagt hat, dass die Umgebung meint, Gott einen Dienst zu tun, wenn sie euch tötet. Überlegt einmal, da spielt Gott auch eine Rolle. Und da wollen Leute Gott dienen und töten dabei die Leute, die Gott geschickt und gesandt hat. Solche Dinge kommen auf uns zu. Und wenn wir so in den Gemeinschaftskreisen so beieinander sind und noch ganz unbeschwert und wohlbehütet das Wort Gottes hören dürfen, dann ist das ganz bestimmt nicht eine selbstständige Sache. Wie solche Verfolgungen im Alten Testament so von der Umgebung her, von der Situation her zustande gekommen ist, das will ich versuchen, heute Nachmittag mit Hilfe des Wortes Gottes klarzumachen. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, von Vers 1 bis 4a. 1. Samuel, Kapitel 16, von Vers 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Zunächst bitte ich euch, liebe Geschwister, dass wir zunächst einmal, bevor ich auf das Gespräch Gottes mit seinem treuen Diener Samuel eingehe, doch ein klein wenig die Situationslage in Israel berücksichtigen. In den vergangenen Versammlungen hatte ich ja schon erwähnt, dass Gott mit Israel so Gutes vorhatte. Er hatte sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Wenn ein Mensch aus diesem heutigen Ägypten, der Welt, aus den Bindungen der Sünde, der Sklaverei befreit wurde, dann hat sich immer noch wie damals Gottes starke Hand an seinem Volk erwiesen. Und nun hatte er vor, über eine kleine Erziehungsphase. Geplant waren 2 Jahre Wüstenwanderung. Damit die Bedürfnisse, falsche Bedürfnisse, damit die Wünsche, die Begierden an die Fleischtöpfe Ägyptens abgebaut würden. Und damit Gott in dem Volk, das er zum Priestervolk unter den anderen Völkern machen wollte, dass er ihnen neue Ideen, neue Ziele setzen und geben möchte. Das ist immer noch so, bei jeder aufrichtigen Hinkehr zu Gott. Möchte Gott die Altlasten Ägyptens wegnehmen. Und dann will er neue Ziele setzen, neue Interessen will er wecken, neue Gaben will er schenken. Die hängen mit den Aufgaben in seinem Reiche, hängen die zusammen. Und dazu müssen wir manchmal durch Verzichtsphasen, durch Wüstenstrecken gehen. Da nimmt Gott schon manchmal etwas weg. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr in das Land kommt, seht zu, damit ihr nicht dieselben Fehler begeht, um deretwillen ich die Völker vertreibe. Das waren okkulte Sünden. Denn die sind ein Gräuel in den Augen Gottes. Mit Finsternis und mit dem, was von der Unterwelt, vom Satan kommt, will Gott nichts zu tun haben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also seht zu, dass ihr unter dem versprochenen Segen bleibt. Und wenn ihr den Vertrag, den wir miteinander geschlossen haben, haltet, den Bund haltet, dann will ich euch Ruhe geben von allen euren Feinden um euch herum. In der Seelsorge stelle ich immer wieder fest, dass viele Gotteskinder einfach keine Ruhe haben. Sie werden von außen her nicht in Ruhe gelassen, sondern sie haben innerlich keine Ruhe. Und Unruhe, die kann sehr zerstörerisch sein. Das zersetzt das vegetative Nervensystem. Und die Ursachen solcher inneren Unruhe, da hat ein Seelsorger jede Menge zu lernen. Wenn man dann in Liebe, großer Liebe, den Leuten dann mitteilt und sagt, wo die Unruhe eigentlich herkommt, dann will man das nicht wahrhaben. Aber Tatsache ist, dass Gott dem Volke Israel Ruhe schenken und geben wollte von allen Feinden in der Umgebung. Wie schön, dass wir doch solche Lieder haben. Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, oh Wunderquell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Die verkehrten Interessen, wenn die weg sind, wenn völlige Vergebung da ist, dann beginnt Gott durch den Heiligen Geist und durch sein Wort den kostbaren, nicht zu bezahlenden Schatz der inneren Ruhe zu bewirken. Von inneren Feinden und von äußeren Feinden. Die gibt es zwar noch, aber die können nicht machen, was sie wollen. Die können genau nur das tun, was Gott zulässt. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Gott macht das alles zu einer feinen Erziehung für die kommenden Aufgabe. Und der Himmel, der sollte den Regen schenken. Keine Dürre sollte sein. Wir haben Überschwemmungen hier auf dieser Erde. Furchtbare Überschwemmungen gehabt. Ich war in so einem Gebiet. Ist das eine Not, welche Schäden entstehen und Dürren? Denken wir an die Waldbrände im Nordwesten von den USA, ein Gebiet wie Westfalen, Nordrhein-Westfalen, abgeriegelt und abgesperrt. Das sind schon Katastrophen. Und Gott meint es so gut. Woher kommen die Katastrophen? Schlicht und einfach gesagt, weil der Mensch sich nicht fügt unter das Wort Gottes. Der Gottlose, spricht der Herr, der hat keinen Frieden. Aber wenn du auf meine Gebote merktest, so soll dein Friede sein, wie die Meereswellen, deine Friede sein wie ein Wasserstrom. Und deine Gerechtigkeit wie die Wellen des Meeres. Das hat Gott ihnen versprochen gehabt. Keine Frau sollte eine Fehlgeburt haben. Welch ein Bereich. Ich will ihn nicht wieder anschneiden. Keine Frau sollte unfruchtbar sein. Ganz im Sinne Gottes, seid fruchtbar und mehret euch. Man geht schon ein Risiko ein, wenn man heute so etwas verkündigt. Jedenfalls habe ich schon Anrufe bekommen, aufgrund der vielen Kassetten, die unterwegs sind. Da wollen die Leute partout nicht ihre Namen nennen. Eine nur Ausfrage. Sind schon Kräfte und Strömungen jetzt so an der Arbeit, an der Wirksamkeit. Aber wir dürfen auf Jesus schauen, nicht auf die Feinde. Und jetzt waren große Probleme aufgetreten in Israel. Das Schlimmere dabei war wohl, dass die Ältesten, die Verantwortlichen in Israel, eins geworden sind. Den Samuel, den alten Samuel beobachtet haben, der so bescheiden, ohne viel Lohn, ohne dass er Lorbeerkränze bekommen hätte, seinen Dienst getan hat im Volke Israel. Wir wollen einen König, wie die Heiden. Wir wollen weltliche Verwaltung, wollen wir haben. Weltlich akzeptiert und anerkannt. Die wussten nicht, wie sehr sie dem Samuel wehtaten dadurch. Und sie wussten schon gar nicht, wie sehr sie Gott wehgetan haben. Immer wenn man so Techtelmechtel hat mit den Strömungen hier auf dieser Erde, mit heidnischen Strömungen und Einflüssen, dann verschwimmt das Bild Gottes. Dann verschwimmt das Bild über die von Gott beauftragten Diener. Kein Blick mehr gehabt. Wir wollen jemand, der uns repräsentiert. Wir wollen eine Vorzeigeperson, wollen wir haben. Und Gott sagte später, ich wollte doch ihr König sein. Wie weh haben die Gott getan. Selbst wir Gläubige merken etwas da, sich in Bewegung gesetzt hatte. Praktisch ist Gott als König abgesetzt worden. Und wie hat man über Jesus gesagt? Wir wollen nicht, dass dieser unser König sei. Ist das nicht tragisch? Ist das nicht traurig? Und das im auserwählten Volk Gottes, dem er Segen versprochen hatte. Was soll Gott mit so einem Volk machen? Was soll Gott mit einem Menschen in unseren Tagen machen, mit solchen Einstellungen? Probleme gibt's und immer mehr Probleme und noch Probleme. Der Samuel, der geht dann zu seinem Herrn, denn man hat ihm noch einige Brocken vorgelegt. Du bist alt, überleg mal, ob du das überhaupt noch kannst. Ja, wer hat denn das zu bestimmen? Ob noch ein Prophet sein kann oder ob er nicht mehr Prophet sein kann. Ob er Evangelist sein kann oder ob er nicht Evangelist sein kann. Gemeinschaftsvorsteher oder nicht, wer hat denn das zu entscheiden? Und übrigens, schau in deine Familie hinein. Deine Söhne wandeln auch nicht in deinen Wegen. Der Mann hatte Altersprobleme. Sicherlich haben wir hier eine Reihe Leute in unserer Mitte, die wissen, wenn ich sage, Altersprobleme, was das ist, ich krieg's ja mittlerweile auch schon gründlich mit. Und dann die familiären Verhältnisse. Das war ihm ohnehin alles schwer. Und jetzt so abgesetzt, so abgesägt, herzlos, gefühlslos. Ja, kann das Volk Gottes so herz- und gefühlslos sein? Können Gläubige so herz- und gefühlslos sein? Leider, leider ja. Gehöre du bitte nicht zu ihnen. Und die Ära Sauls war schon gekommen. Dieser Mann, der sich selbst ein Denkmal gesetzt hat. Wir meinen ja, so etwas nicht zu tun. Aber mit Worten setzen wir uns schon gerne mal ein Denkmal und machen uns wichtig und stellen uns in den Vordergrund. Und jetzt hat Gott etwas anderes vorgehabt. Es hing mit Bethlehem zusammen. Mit der Wurzel für eine kommende Sache. Für die Herausentwicklung über die Genbereiche des Messias. Die Wurzel sollte Isai sein und er wohnte in Bethlehem. Und da wollte Gott etwas beginnen, das hing tief zusammen mit den Versprechungen, die er einem Abraham gegeben hat. Wenn Gott etwas verspricht, liebe Geschwister, das vergisst er nie. Und so hat Gott gearbeitet. Und da hat er den alten, von den Menschen und Ältesten verworfenen Propheten, hat er da auserwählt. weil das ein Mann war, der beschnitten war an seinem Herzen. Er hat gewusst, was Herzschmerzen sind. Das hat ihm sehr weh getan. Aber bevor er diesen Auftrag ausführen kann, welche Gnade, einen von Menschen abgelehnten Mann verwendet Gott. Und wie er ihn verwendet. Und wie er ihn vorher therapiert. Ja, auch Propheten, Diener Gottes, brauchen Betreuung. Seelische Betreuung von der Himmelswelt oben her. Ja, wenn jemand Dienst tut, ehrlichen Dienst tun will, der weiß das ganz genau, dass das so ist. Und jetzt begegnet ihm Gott und spricht ein Problem da an. Vielleicht war er gerade so fertig geworden, dass man ihn abgelehnt hat. Vielleicht hat er den Schmerz überwältigt, dass nun das auserwählte Volk sich den Heiden der Welt anpassen möchte. Das hat ihm doch ungeheuer wehgetan. Vielleicht hat er gerade diese persönliche, was seine Person betrifft, den Schmerz unter die Füße bekommen, das Herzeleid über das Volk Gottes unter die Füße bekommen. Und da sieht Gott noch etwas. Ein seelisches Problem. Ich bin so gut, so froh, dass die Bibel so ehrlich und liebevoll und offen darüber redet, dass man lernen kann. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe? Können wir das überhaupt verstehen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer? Die Tiefe, die da drin liegt, die psychologische Weisheit unseres Gottes, das Einfühlungsvermögen des Schöpfers, der die Seele, die Gefühlswelt so wunderbar geschaffen hat, können wir das verstehen? Ja, sollte er denn kein Leid haben? Er hat doch Prophetendienste an diesem Mann getan. Da waren die entlaufenen Eselinnen. Da war die Gemeinschaft, wo er den Auftrag bekam, dem Saul die besten Stücke von der Tafel von dieser Feier zu geben, ihn vorne hinzustellen. Das ist der König. Und er durfte ihn salben. Und bitte bedenkt es, Gottes Geist kam auf ihn. Leider, leider konnte er nicht auf ihm bleiben, weil er ungehorsam war, weil er sich selbst ein Denkmal gesetzt hat und weil er vom Propheten verlangt hat, gut, ich habe gesündigt, aber du so vor dem Volk, wie wenn nichts gewesen wäre, wenigstens vor dem Volk ehre mich. Ehrsucht hat auch noch eine Rolle gespielt. Ich bin innerlich verpflichtet, diese Dinge beim Namen zu nennen, um Gott zu rechtfertigen, um zu erklären, warum er einen Mann nicht für die Ewigkeit zunächst verworfen hatte. Nur König sollte er nimmer sein. Dass es dann später noch tiefer ging, das ist eine andere Sache. Sieh, du musst das, was ich losgelassen habe, Samuel, auch loslassen. Wie oft halten wir an Dinge und an Personen fest? Gerade wir frommen Leute. Ich spreche aus seelsorgerlicher Erfahrung, die wir loslassen müssen. Manchmal müssen wir Personen, liebgewordene Personen loslassen, nicht weil wir lieblos sein sollten. Nein, wir müssen sie Gott überlassen. Mitgefühl ist eine gute Sache, aber ein falsches Mitgefühl ist eine ganz verkehrte Sache. Und jetzt ist der humane Bereich dran, den ich vorher angedeutet habe. Ich will nur ein biblisches Beispiel nehmen, und zwar das Plastischste. Da war der Heiland auf dem Weg nach Jerusalem und die Jünger waren unter Erwartung. Sie hatten so viele Wundermachttaten erlebt. Und jetzt haben sie gesagt, wenn der Heiland nach Jerusalem kommt, da gibt es einen Durchbruch, da geschieht etwas, da muss etwas passieren. Der Heiland sieht ihre Erwartungen und in seiner sachlichen
weisen Art sagte, hört mal, das wird nicht so, wie ihr es denkt. Ich werde verraten werden in Jerusalem. Ich werde überantwortet werden. Ich werde gerichtet werden. Es wird ein Todesurteil über mich gefällt werden. So, das sind die Realitäten in Jerusalem. Da packt ihn der Petrus, zieht ihn auf die Seite und sagt, Herr, er fuhr ihn an. Herr, das widerfahre dir nur nicht. Das kommt nicht in Frage. Das gibt ein Fiasko für uns alle. Wir sind aus dem Beruf, wir haben die Familien zurückgelassen. Wir sind jetzt Jahre hinter dir her. Wir haben all unsere Erwartungen, unsere Messias-Hoffnungen in dich gesetzt. Das kommt nicht in Frage. Wer will sagen, das wäre falsch? Der hat das so gut gemeint, das hätte ich gewesen sein können. Das widerfahre dir nur nicht. Jetzt hört, was der Heiland sagt. Weiche hinter mich, du Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Kommt nicht vielleicht aus dem Zusammenhang her, dass der Herr Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein, also wenn es um Jesus geht. Nie sollte ich Vater und Mutter verlassen und verunehren. Nie sollte ich meinen Lebenspartner verlassen, nur wenn es um Jesus geht, um meinetwillen. Heute verlässt manch einer seine Eltern, sägt ein Stück von seinem Leben ab, denkt nicht an das vierte Gebot und seine Verheißung, verkürzt sich sein eigenes Leben, kann herzlos sein, egoistisch, dem Lebenspartner, den eigenen Kindern entgegen. Kann es daher kommen, dass Jesus sagt, der Vater oder Mutter, mehr lieb hat denn mich. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Um den neuen Dienst zu versehen, um den Anfang einer Segensentwicklung, einer Ewigkeitsentwicklung, die Wurzelspross Isai bis hin zum Nachkommen Davids, Jesus Christus, da hat er einen wunderbaren Dienst. Dieser alte, von Menschen verachtete Prophet, einen wunderbaren Dienst. Überhaupt der Dienst mit dem Heiligen Geist, mit der Salbung, umzugehen, das ist etwas ganz Eigenartiges. Etwas so Originelles, so Himmlisches, dass Petrus glatt hergeht und sagt, auch die Engel gelüstet zu schauen in diese wunderbaren, herrlichen Geheimnisse. Da, wo Salbung ist, nicht wo geredet wird. Nicht da, wo Emotionen losgelassen werden, wo Salbung ist, da stehen die Engel, anbetend, stillschweigend und staunend. Der Himmel hat zugeschaut, als Gott veranlasst hat, hier durch den Propheten Samuel etwas in die Wege zu leiten. Da werden wir noch viel lernen müssen, was diese Zusammenhänge betrifft. Da werden wir noch tiefere Einblicke bekommen. Denn jetzt erkenne ich es stückweise. Nachher aber werde ich es erkennen, wie ich schon von Gott erkannt bin. Samuel, für den Dienst, den ich jetzt vorhabe, den du tun darfst, kann ich dieses falsche Mitleid, diese seelische Bindung zu einem dir lieb gewordenen Menschen, der unter meinem Segen stand, jawohl, das kann ich nicht gebrauchen. Das ist so ein versteckter Rückwärtsblick. Wie hatten wir doch gesungen? Blicke zu Jesus, haben wir mal gesungen. Ein Blick auf ihn allein. Gibt Leute, die blicken, wo es Schnitte gegeben hat, Trennungsschmerzen gegeben hat, wo der Himmel gelöst hat und sie blicken zurück. Was ist er? der zurückblickt, nicht geschickt zum Dienen am Reiche Gottes. Na, ob bei dem einen oder anderen hier in unserer Mitte nicht noch so ein versteckter Rückwärtsblick ist. Gott hat's gar nicht gefallen, wenn das Volk Israel nach Ägypten zurückgeblickt hat. Von Lots Weib will ich gar nicht reden. Samuel, neue Ziele sind da. Neue Aufgaben sind da. Mach dich frei von den Altlasten in deinem Inneren, in deiner Gefühlswelt, in deinem Geiste. Steh mir zur Verfügung, Samuel. Das war eine Lektion. Und der hat's gelernt. Und jetzt nimm dein Horn mit Öl. Da soll Öl da drin sein. Ja, was war das für eine Ausrüstung, die dieser Prophet hatte? Ich bedauere das, dass die Zusammenhänge im Neuen Testament von Gott her nicht verloren sind, aber von Menschen nicht mehr erkannt werden. Hätte er da nicht so eine Steinvase nehmen können oder von seinem Licht irgendwie so eine Kanne oder von Holz geschnitzt? Es sollte etwas Leben sein. Es sollte etwas sein, was einmal gelebt hat, vom Leben durchpulsiert war. Aber das Leben vorher sollte getötet worden sein. Ein Opfertier. Begreifen wir alles heute nicht mehr richtig. Und der Horn ist bereit, die Macht. Aber der Tod muss darüber gegangen sein. Wenn das alte Rindviech noch da wäre, hätte der Prophet das nicht verwenden können. Ich gebe es zu, ist ein versteckter Hieb ein klein wenig. Ich sag's noch einmal, aber nicht böse. Wenn das alte Rindviech noch dran ist, der Eigensinn noch da ist, kann es Gott nicht verwenden. Also ein Horn, gereinigt selbstverständlich, geweiht für das Öl, Olivenöl, und das vom Ölbaume kommt, das hatten die verwendet. Und mit diesem Öl, geh nicht so dahin für die Aufgabe. Mach diese Aufgabe, die ich dir gebe, nicht ohne das Öl. Salbung mit dem Öl. So fremd alles für uns. Unverständlich geworden. Das sind Dinge. Und dann ging er los. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Bet, Gemeinde, heilge dich mit dem heiligen Öle. Jesu Geist ergieße sich. Dir in Herz und Seele könnte ich doch so ein Rinderhorn sein. Gefüllt mit dem Öl des Himmels. Könnte doch das Öl aus meinem Leben herausgeschüttet werden auf andere Menschen. Könnte mich Gott als Gefäß benutzen. Nicht nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Jetzt das kleine Erlebnis dazwischen. Da hatte ich in der Schweiz, in dem Gebiet, wo ich jetzt gewesen bin, vor einigen Jahren über die Pfingsttage eine Evangelisation. Und am Pfingstfest hatte ich über den Heiligen Geist gesprochen. Da war so ein 18-jähriges Mädel da, die war tief angesprochen und am Ausgang steht sie, sagt, Bruder Wegner, würdest du mit mir beten? Ich fühle es, mir fehlt die Kraft von oben, ich brauche den Heiligen Geist. Aber gerne, sage ich, werde ich das tun. Denn es steht geschrieben, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Wollen wir ihn? Ich meine nicht Einbildungen, ich meine auch nicht Gefühlsspiele. Ich meine wirklich den Heiligen Geist, der in alle Wahrheit leitet. Den meine ich. Ich ging mit ihr in ein Zimmer, wir beteten auf den Knien. Als sie aufstand, sie ein ganz enttäuschtes Gesicht gemacht, sagt, es war wieder nichts, Bruder Wegner. Sag ich, aber so darfst du das doch nicht angucken.
Du machst ja Gottes Handlungsweise von dem Augenblick jetzt abhängig. Wir haben doch gebetet zu ihm, lass ihm doch Zeit, lass ihm doch Raum, er wird dir das schon geben. Und irgendwie wirst du dir darin bewusst werden, dass du das hast. Etwa 2 Monate später war ich wieder dort, da strahlt sie mich an. Ich hab ihn, Bruder Wegner, ich hab ihn. Da sage ich, komm mal her, du. Das ist nur die eine Seite. Ich hab ihn. Jetzt will er dich auch ganz bekommen. Nicht ich hab ihn. Die Gabe habe ich empfangen. Und die Gabe habe ich empfangen. Sondern hat er mich, kann er mit mir machen, was ich will. Ich muss aber ehrlicherweise hinzufügen, dass der Prediger der Gemeinde von ihr gesagt hat, sie sei ein so feines Gotteskind geworden, zu jedem Dienst und zu jedem Opfer bereit.
Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Und bei diesem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, bei diesem heiligen Ewigkeitsauftrag mit dem Öl, der Zusammenhang des Heiligen Geistes, da wird noch ein Problem offenbar. Da wo es Ölträger gibt, wo das Öl arbeitet, der Heilige Geist, da wird noch einmal etwas offenbar. Ha, da war noch ein riesen Batzen Angst, hat da noch eine Rolle gespielt. Herr, wie soll ich so etwas machen, wenn Gott mit einem Menschen redet? Wenn Gott einen Auftrag gibt, da stellt sich's raus, wer man ist. Da spielt man keine so rühmliche Rolle. Da werden alle Fehler offenbar. Aber Gott verdammt ja nicht. Die müssen ins Licht gestellt werden und in die Vergebung kommen, damit man bereit ist. Nur wenn die Sünde vergeben ist, habe ich Bereitschaft. Nur dann habe ich die Bereitschaft der Stiefel, das Evangelium zu predigen. Der wird das hören. Herr, du kennst ihn doch. Der wird mich töten. Denn wie muss denn der das auslegen? Ich bin doch der Gesalbte. Ich bin doch der König Israel. Ja, was ist denn das, eine versteckte Revolution hier? Ja, da muss ich aber mit dem Militär reinfahren. Ist eine gefährliche Sache, mit dem Öl des Himmels umzugehen. Ist wirklich eine gefährliche Sache. Da muss man sein eigenes Leben auf den Altar legen. Aber Gott ist mit einem. Lob und Dank.
Bei einer Missionsreise hatte ich ein junges Ehepaar dabei gehabt. Und schwere Aufgaben. Ich hatte mich selber verkalkuliert. Es war eine schwierige Zeit, wo sehr viel kontrolliert wurde. Und meinen Geschwistern ist es heiß und bange geworden. Ich hatte große Aufgaben, eine Menge Geld dabei. Es war nicht über die Grenze geschmuggelt, aber es hätte Probleme gegeben. Bruder Wegner, da ist schon wieder eine Kontrolle. Die werden uns noch erwischen. Da sage ich, ruhig jetzt. Es fehlt nicht viel, ich lasse mich noch von eurer Angst anstecken. In einer kritischen Situation ist die Angst so ansteckend. Du, das ist, da können ganze Massen können gepackt werden. Das wissen unsere Experten auch. Wegen dem Ozonloch und wegen dem Saddam Hussein. Deshalb werden die Nachrichten immer genau zensuriert und so dosiert, damit es ja nicht keine Angst, keine Panikstimmung gibt. Nun, Gott hat Gnade gegeben. Aber die ganzen 14 Tage habe ich einen Kampf führen müssen gegen die, ich will mich vorsichtig ausdrücken, jeder hat Angst. Wo es ganz kritisch wurde, bei mir habe ich auch Angst gehabt. Lügereien führen uns nicht weiter. Aber die ganzen 14 Tage habe ich nur einen Kampf gegen die Angst gehabt. Aber wenn man die Furcht gewähren lässt, dass sie mit einer macht, was sie will, und noch die Umgebung noch in Mitleidenschaft zieht, wenn wir der Furcht dienen, das ist Gott nicht gefällig. Die völlige Liebe die treibt die Furcht aus. Wenn du voll Liebe bist zu Gott, dann hat die Furcht immer weniger Raum. Ja, die Veranlagung wird dann da sein. Ach, du wirst mit Freude deinem Gott dienen. Ach, diene dem Herrn mit Freude. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Es ist so schön, dem Herrn zu dienen.
Ah, da war also die Angst noch zu überwinden. So ist das also bei dir, Samuel, treuer, jahrzehntelanger Diener meiner Gnade, Richter und Prophetendienste versehen. Und Gesetzeslehrer warst du, und trotzdem noch Furcht und Angst da. Aber Gott hat eine gute Therapie auch in dieser Sache, Lob und Dank. Er erklärt ihm und sagt, in so feiner, ganz herrlicher, wunderbarer Weise sagt er ihm, Samuel, das müssen wir ganz, ganz anders anpacken. Da ist noch einmal ein ganz kleines Problemchen, das du gar nicht beachtet hast und noch gar nicht siehst. Du hängst noch an dem Saul, da ist der Blick rückwärts, ist da noch da. Und dann ist die eigene Verletzung da. Die verletzte fromme Ehre, man akzeptiert dich nimmer, man anerkennt dich nimmer und das tut dir sehr, sehr weh. Und jetzt haben wir auch noch Angst festgestellt. Du fürchtest den Saul mehr als mich, ich bin doch auch noch da. Das haben wir alle schon korrigiert. Aber Samuel, da ist noch ein kleines Problemchen. Das muss auch jetzt noch geklärt und geordnet werden. Ja, was war denn das noch? Ich habe das gar nicht verstanden. Das Rezept, das Gott jetzt hier bei diesem Samuel, enttäuschten, verwundeten Samuel, der sich so kraftlos gefühlt hat und die Angst ihn beinahe gelähmt hat, jetzt den Auftrag auszuführen und durchzuführen, der mit der Ewigkeit, mit dem ewigen Ratschluss Gottes zusammenhängt. Ich habe das lange nicht begriffen. Ich habe an den Motiven Gottes gezweifelt, liebe Zuhörer, das muss ich euch eingestehen. Ich habe zunächst einmal gedacht, geht jetzt der liebe Gott her und möchte diesen Samuel jetzt auch noch zum Heucheln ermahnen und erziehen? Als würde er ihm sagen, du ja also, wenn du Angst hast vor dem Saul, stimmt ja auch, der könnte mobil machen, der könnte seine ganzen Sicherheitskräfte dahinter dir herhetzen. Wenn das natürlich so ist, dann verstehe ich das ja auch. Dann nimm doch eine Kuh und tu gerade so, wie wenn du zu einem Opferdienst gehen würdest. Und dann nimmst du die Kuh und sagst womöglich noch, ja, da ist ein Fest, da soll ein Opfer gefeiert werden. Einen Grund dafür finden wir dann schon. So habe ich gedacht, dass da geheuchelt wird und Gott ihn noch dazu anstiftet. Das hat man nicht nunder wollen. Dann habe ich gebetet über diese Texte und habe gesagt, was hat Gott bewogen, ihm solche Motive zuzuschieben? Ich kam dann dahinter, es hat länger gedauert, bis ich dahinter kam, warum Gott ihm solche Gründe dazu schiebt. Ich will versuchen, sie ganz kurz und deutlich darzulegen. Da ist es doch so, lieber Samuel, so scheint es mir, wollte Gott sagen, bei dem allem hier, bei dem Auftrag, den ich dir geben will und bei dem Öl, das ich dir anvertraut habe, bei deinem verletzten inneren Zustand, den du da hast, da ist doch noch etwas. Meinst du nicht, da müsste etwas da sein von deiner Seite aus? Vielleicht so einen kleinen Liebesbeweis mir gegenüber, indem du mir ein Opfer bringst. Denn so ein Opfer ist ja ein Liebesbeweis Gott gegenüber. wenn du in deinem Herzen sagen kannst, mein Vater im Himmel, ich hab dich ja so lieb. Was frage ich nach dem Saul? Wie heißt so schön? Was frage ich nach Himmel und Erde? Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du dennoch, oh Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Im Grunde genommen will ich dich doch mit dem Auftrag, den ich dir anvertraue und keinem anderen dir geben werde, dich verwende ich dazu, um etwas Ewiges aufzubauen. Da solltest du doch auch eine Reaktion mir gegenüber haben. Nicht nur dem Saul gegenüber, nicht nur dem Volke gegenüber und nicht nur deiner verletzten Seele gegenüber. Ich bin doch auch noch da, Samuel. Willst nicht den Rind nehmen und es mir opfern, mir geben und mir zeigen, dass du mich lieb hast? Ich weiß nicht, was für den Samuel damals so Rind gekostet hat. Bestimmt hat er keinen hohen Gehalt gehabt. Da waren liebe Menschen in Israel, die haben ihm gedient und unterstützt. Er hat so manch eine seelsorgerliche Last weggebetet und durch seinen Prophetendienst wohlgetan und geholfen. Da waren schon dankbare Segensempfänger, das glaube ich. Der hat keine Not, hat er da gehabt. Aber was für ihn ein Rind gekostet hat, wer mit Rinder umgeht und sie züchtet, für den mag das einigermaßen erschwinglich sein. Aber für einen, der nicht selber Rinder züchtet und sich so ein Opfer dann erstehen und erkaufen muss auf dem Rindermarkt, ich denke, der muss schon ein Batzen Geld hinlegen. Heute wohl auch nicht so sehr beschwerlich und unmöglich, weil wir ja, was Lebensmittel betrifft, recht gut stehen anderen Völkern gegenüber. Aber jetzt hat er gesagt, gut, dann gebe ich dem Herrn das Opfer. Also beides war da. Das Füllhorn war da, mit dem Öl da drin. Und da war das Opfertier, das er mitgenommen hatte. Lob und Dank. Ach, für das himmlische Öl, für den Heiligen Geist, der gekommen ist. Er wäre nie gekommen, wenn es nicht ein Opfer gegeben hätte. Es hätte keine Salbung des Himmels gegeben. Keine Segenswirkungen des Heiligen Geistes, wenn nicht einer da gewesen wäre, der sein Leben Gott, dem Schöpfer und Herrn, geopfert und gegeben hat. Ach, ihr Lieben, wie wertvoll! Wie kostbar sind doch solche Wahrheiten! Und so war der Samuel unterwegs. Und das ist es, was mich in dieser Nachmittagsstunde so sehr bewegt und beschäftigt hat. Der treue Dienst eines Gott hingegebenen alten Propheten.
Und jetzt merken die Ältesten, du kommst, bedeutet dein Kommen Heil oder bringst du Gericht mit? Mein Kommen bedeutet Heil. Auch heute Abend möchte das wirken, dieses himmlischen Salböls Heil für dich bedeuten, Hilfe. Ganz zum Schluss noch will ich erwähnen, liebe Geschwister, Gott braucht auch heute Leute, die in seinem Auftrage dienen. Gott braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die bereit sind, die Opfer zu bringen, die er verlangt. Keine Sorge, Gott überfordert niemand. Er lässt uns nie versuchen über unser Vermögen. Wir leben in einer Zeit, wo Gott dringend solche Menschen braucht. Und der Heilige Geist, der will wirken heute Abend. Welche Gnade liegt darin, ganz zu tun nach deinem Sinn, als dein Werkzeug dazustehen, sich von dir gebraucht zu sehen. Amen. Wollen wir aufstehen und noch kurz beten. Immer wieder, lieber Vater, wenn ich dein Wort verkündigen darf im Namen Jesu, fühle und merke ich, dass das Säen immer in Schwachheit geschieht, aber es soll auferstehen in Kraft. Lass doch die Keimkraft der Ewigkeit, die Keimkraft deines Wortes auch heute Abend wirksam sein. Lass dein Wort in die Herzen hineindringen. Du bist so liebevoll. Du hast auch heute Aufträge zu vergeben. Habe Dank für den Odem des Himmels, für den Heiligen Geist, der auch jetzt die Herzen berühren will. Herr, du weißt auch, wo noch Ängste, wo Menschengefälligkeit ist. Herr, wo Falsches Mitgefühl ist, wo menschliche Rücksichtsnahme im Wege stehen. Lege den Finger darauf, zeige du das, damit wir doch tüchtig und fähig werden, dir wirklich zu dienen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.